Ich glaube, es scheitert ganz oft an der Hürde, wenn Unternehmen von Forschungseinrichtungen oder von Forschungsinstituten hören, dann schreckt es erstmal ab. Ich finde es total schade, weil das wollen wir eigentlich gar nicht. Also für mich ist es immer ein großes Anliegen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und auch das, was bei den Unternehmen dann zum Problem wird, auch in Teilen unserer Forschung mit aufzunehmen. Also wir leben von unserem Austausch und davon werden unsere Forschungsideen ja auch besser.
Willkommen zu einer weiteren Folge von Vernetzungsgefährdet, dem Podcast der CLC GmbH. In dieser Folge spreche ich mit Katrin Jochum. Katrin ist Mitarbeiterin am Fraunhofer IAB im Bereich Future Skills und organisationale Transformation. Sie hat einen sozialwissenschaftlichen Hintergrund und arbeitet an der Schnittstelle von Forschung und Praxis. Ich habe mit ihr darüber geredet, warum es Kompetenzentwicklung, Kompetenzmanagement und all diese Kompetenzgeschichten im Unternehmen gerade jetzt unbedingt braucht, was die Wissenschaft dazu sagt, aber natürlich auch, was ihr konkret machen könnt und alle Erfahrungen von mir und ihr zusammengewürfelt hier im Bereich mit Unternehmen, sodass ihr den größten Mehrwert davon habt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, Katrin, die Welt, die verändert sich ja ziemlich stetig. Jetzt gerade, finde ich, spürt man es sehr dolle, aber es ist schon immer so gewesen. Es wird auch immer so mindestens so bleiben, glaube ich.
Ja.
Was glaubst du, warum haben aus deiner Sicht Unternehmen oder Organisationen Probleme, irgendwie sich darauf einzustellen oder sich selbst zu verändern, damit zu gehen, zukunftsfähig zu bleiben? Was ist da so deine Einschätzung dazu?
Also dieses ganze Veränderungsthema, das ist ja total spannend. Also Transformation als Schlagwort ist ja in aller Munde. Wir lesen das irgendwie in jeder Tageszeitung, im Handelsblatt war, glaube ich, letzte Woche auch ein ganz großer Artikel zum Thema digitale Transformation drin. Und ich glaube, dass Transformationen nicht unbedingt scheitern, sondern dass sie meistens länger brauchen als geplant, dass sie zäher werden, dass sie mehr Reibung auch im Unternehmen erzeugen. Wenn wir jetzt an Großprojekte denken, die werden meistens irgendwann umgesetzt, aber sie werden halt teurer und wir verlieren an Steuerungskraft und es braucht irgendwie ultra viel Energie, um sich mit ihnen auseinanderzusetzen und viele Ressourcen. Und ich glaube, das Problem ist nicht, dass Unternehmen an so einer Veränderung scheitern oder dass sie nicht wissen, dass sie sich verändern müssen, sondern dass es so ein schleichender Kontrollverlust ist, der das eigentliche Problem ist, weil eben diese Kompetenzfrage zu spät oder gar nicht gestellt wird. Also was meine ich mit Kompetenzfrage? Wer trägt diese Veränderung eigentlich? Und was hat die Belegschaft, was es braucht für diese Veränderung? Also man fängt nicht an, mit der Belegschaft die Veränderung zu denken, sondern man macht halt irgendein Strategiepapier und sagt, okay, das brauchen wir. Aber man denkt nicht direkt mit, was die Belegschaft eigentlich braucht, um diese Veränderung mit durchzuziehen. Und ich glaube, das ist der eigentliche Knackpunkt, weswegen Unternehmen das auch als so eine große Aufgabe sehen, weil sie eben das nicht als ganzheitliches Thema denken.
Mhm. Und kannst du da ein Beispiel machen? Was könnte das sein, was die Belegschaft jetzt eigentlich bräuchte, auch an Kompetenzen, hast du ja gesagt, um die Veränderung wirklich tragen und umsetzen zu können?
Ich glaube, ein konkretes Beispiel ist schwierig. Ich glaube, es geht eher um diesen Aspekt, dass Kompetenzentwicklung nicht als strategisches Thema gedacht wird. Also im ganz konkret könnte man zum Beispiel sagen, okay, wenn ich keinen Plan habe, das Thema Weiterbildung zu denken, dann ist es wie so eine Schlange ohne Kopf. Ich bewege mich in irgendwelche Richtungen, aber ich weiß eigentlich überhaupt nicht, wohin. Kompetenzentwicklung ist ja meistens so ein HR-Thema. Ich glaube aber, dass HR keinen Plan zu einer Kompetenzentwicklung machen kann, ohne eine strategische Vorgabe. Und für mich ist so eine strategische Vorgabe immer eigentlich auch die Aufgabe von einer Geschäftsführung. Und ich glaube, die Konversation findet nicht statt. Und dann weiß ich natürlich auch nicht, wenn ich jetzt an mein Geschäftsfeld denke oder an meine Branche, dann weiß ich natürlich auch nicht, welche Kompetenzen ich brauche, um vielleicht ein neues Geschäftsfeld einzuführen oder eine digitale Transformation zu machen. Die ganz viele Unternehmen führen jetzt gerade SAP 4HANA ein. Was braucht es denn, um dass das erfolgreich wird? Und ich glaube, die Frage ist eher dann so eine nachgelagerte Frage. Und das ist, ich finde, das ist ein Problem.
Mhm.
Dass man quasi erst sagt, okay, bleiben wir mal beim SAP-Beispiel, das finde ich gut, das kenne ich auch von vielen KundInnen von uns, die das gerade wirklich sehr beschäftigt. Die sagen dann vielleicht, okay, wir haben einen Plan, wir haben einen Projektmanager oder ein ganzes Team dafür, die setzen sich um die Umsetzung, planen Zeiträume, natürlich dann IT-technische Umstellungen, welche Teams müssen wie informiert werden? Ich glaube, das machen noch alle, oder? So?
Ich denke auch, also das ist, genau, das sind diese Strukturen und diese Ressourcen, die werden meistens bereitgestellt bei so einem großen Projekt,
Und was meinst du jetzt also, du bist jetzt sehr stark auf das Thema Kompetenzmanagement oder Fokus auch auf das Thema Kompetenzen allgemein eingegangen. Sag mal ganz konkret, an welchem Zeitpunkt, an dem SAP-Beispiel, jetzt müsste da was gedacht werden, um auch das Thema mitzubedenken und warum siehst du das so wichtig an?
Das muss ganz am Anfang passieren, glaube ich. Also ich glaube, dass, dass HR und die Personalentwicklung ohne einen strategischen Plan keine Ausrichtung für so eine Kompetenzentwicklung machen können. Also wenn wir jetzt an SAP denken, die Mitarbeitenden müssen für so einen Prozess da abgeholt werden, wo sie sind. Und wenn ich aber nicht weiß, wo die Mitarbeitenden sind und was sie brauchen, um das eben zu erreichen, dann kann ich dann natürlich auch nicht nachlenken. Also so eine strategische Richtung von oben brauche ich. Und das ist, glaube ich, eine strukturelle Lücke, damit es eben auch reibungsloser funktioniert, weil sonst fühlen die Mitarbeitenden sich alleine gelassen. Dann wird gesagt, okay, ihr führt einen neuen Prozess ein, ihr führt ein neues System ein, digitale Transformation, ganz großes Thema. Auch KI ist ja so ein, ist ja in aller Munde. Aber wenn ich nicht weiß, was gebraucht wird, dann kann ich natürlich auch nicht nachsteuern und nicht nachentwickeln. Mhm. Und ich glaube, das ist das Problem.
Und jetzt kenne ich ja so ein bisschen deinen Hintergrund und weiß, dass du auch einen Teil der Lösung parat hast. ich berate schon mal einen kleinen Teil davon. Dir geht es jetzt nämlich nicht nur darum zu sagen, ha, da machen wir ein Training. Ah ja, da haben wir zwei Zielgruppen, da machen wir zwei Trainings. Sondern dir geht es darum, von Anfang an zu überlegen, was sind wirklich Bausteine, aber das kannst du jetzt gleich viel besser erklären, die jetzt konkret für das Beispiel oder allgemein in Zukunft für Unternehmen vielleicht wichtig sind. Also wirklich diese... Für manche Unternehmen ist es noch neu, diese Brille aufzuziehen, auch in Kompetenzen, in Kompetenzprofilen, in einzelnen Bausteinen zu denken, um dann zu gucken, wer ist jetzt da wo, wer braucht da was in Zukunft und was sind nachher Maßnahmen, die wir davon ableiten. Ist das so ganz grob schon mal die richtige Richtung?
Ja, ich glaube schon. Also bei Fraunhofer haben wir ja den Anspruch, die anwendungsorientierte Forschung zu besetzen. Das heißt, bei uns geht es darum, und das ist auch mein, das ist mein Anspruch auch an Forschung, sonst geht's in die Hose, glaube ich. Forschung muss so aufbereitet werden, dass sie in der Praxis ankommt. Und dass sie eben nicht in dem, also das ist ja ganz klassisches Bild, nicht in diesem Elfenbeinturm bleibt, sondern wir müssen es als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schaffen, unsere Forschungsergebnisse so umzusetzen, dass da niedrigschwellige Formate, ein klarer Mehrwert für die Unternehmen entsteht und das eben auch verständlich gemacht wird, ohne dass ich notwendigerweise einen wissenschaftlichen Hintergrund brauche. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Man muss, und dann bin ich wieder am Anfang, man muss die Person da abholen, wo sie sind, ohne sie zu überfordern. Und genau, an der Stelle arbeite ich natürlich bei Fraunhofer auch. Und eben auch in dem Kompetenzthema zusammen aber mit diesem Transformationsgedanken. Und das ist eine ganz spannende Schnittstelle, muss ich sagen. Und es macht auch Spaß, daran zu arbeiten, weil da sehr unterschiedliche Personen ins Gespräch miteinander kommen, die vielleicht davor noch nicht so viel miteinander geredet haben. Also ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist, Amelie, aber Personen, die strategisch arbeiten und die Personalentwicklung sitzen häufig nicht zusammen am Tisch. Und das ist, glaube ich, total schade.
Ja, wir versuchen ja auch immer, die Personalentwicklungen oder auch in der Ausbildung die verantwortlichen Menschen dazu zu bringen, strategischer zu arbeiten.
Ja.
Weil ich finde es schon interessant, wie du es formulierst, dass die PE quasi gar nicht die Personen sind, die strategisch arbeiten, sondern dass das ganz andere Personen sind, finde ich schon krass. Weil ich denke, eigentlich muss das ja schon aus der Unternehmensstrategie sozusagen abgeleitet werden. Was hat die Ausbildung für Ziele? Was hat die Personalentwicklung für Ziele? Also wie du sagst, da muss viel Zusammenarbeit stattfinden. Aber auch von der Denkweise. PE ist für mich heute auf keinen Fall nur Trainingsorganisation, sondern das muss einfach weitergedacht werden. Deswegen sagen wir ja auch einen Ansatz und da arbeiten wir auch mit euch zusammen, weil wir da, glaube ich, einfach das gleiche Mindset haben oder die gleichen Erfahrungswerte aus unterschiedlichen Perspektiven. Lass erst gucken, Was braucht die Abteilung oder die Unternehmung jetzt und in Zukunft für Kompetenzen? Da kommen wir gleich nochmal im Detail dazu, wie man das machen kann. Dann zu schauen, okay, welche Felder braucht es jetzt aber auch im Lernökosystem quasi, damit gelernt werden kann und auch schnell gelernt werden kann. Wieder hinsichtlich, es gibt so viele Veränderungen, es ist alles im Wandel, die Menschen müssen selbstgesteuert lernen können, was sagt die Lernkultur dazu und. Und dann ist das Dritte quasi erst das Training oder das selbstgesteuerte Lernen, in welcher Form auch immer, informelles Lernen und so weiter. Und dann schließt sich aber, finde ich, auch der Kreis im besten Fall wieder, indem ich sehe, okay, aber welche Kompetenz hat sich jetzt wirklich auch verändert? Kann ich das messen? Ist das sichtbar? Genau, weil sonst macht es ja gar keinen Sinn, oder?
Total, das ist ein total interessanter Punkt. Also, dass das Training, das wird meistens direkt gesehen. Wir brauchen ein Training. Wir brauchen was. Und dann ist die Frage, von wem wird das Training angefordert? Das ist ja dann die nächste Frage. Ganz häufig, was wir auch in der Praxis erleben, ist, das kommt von den Mitarbeitenden selber. Also die Mitarbeitenden sagen, hey, ich möchte das gerne lernen. Und dann sagt die Führungskraft, passt, dafür geben wir das Budget frei und dann geht es an die Personalentwicklung, aber dieser strategische Aspekt, also dieses, was brauchen wir eigentlich in Zukunft, wenn wir jetzt eine Nachhaltigkeitstransformation vollzogen haben, ein neues Geschäftsfeld, einen neuen Geschäftsprozess implementiert haben, welche Kompetenzen brauchen wir da eigentlich? Und da wird für mich und für dich dann auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, Amelie, Personalentwicklung zu einer strategischen Frage. Das ist ein strategischer Prozess, der, wenn ich es jetzt zugespitzt formulieren kann, tatsächlich auch darüber entscheiden kann, ob ein Unternehmen erfolgreich oder schneller eine Transformation schaffen kann oder eben nicht. Und das finde ich einen total wichtigen Aspekt, ja.
Ja, voll, weil solche Modelle oder wie auch immer man das dann kompetenzbasiert nachher darstellt, helfen einem ja, dass man quasi nicht so viele lose Enden im Unternehmen hat. Hier ist eine Maßnahme, da passiert was, weil alle Teams wollen ja up-to-date bleiben und alle Führungskräfte wollen es ja gut machen. Oder wie du sagst, auch die Mitarbeitenden selber haben ja Bedarfe, die sie anmelden und so weiter. Das ist ja alles nicht falsch. Genau, aber man könnte es halt ganzheitlicher denken und auch ein bisschen vorausschauender und vielleicht auch abteilungsübergreifender. Wo habe ich da vielleicht eine Kompetenz, die ich woanders einsetzen kann? Oder wo kann man Trainings zusammenlegen? Oder so einfache Dinge auch, ne?
Ja, genau. Ich glaube, das Thema fällt auch ganz oft einfach zwischen die Stühle. Also wir wissen das alle, wir haben irgendwie eine extrem starke operative Hektik und auch eine gewisse Ressourcenknappheit. Der deutschen Wirtschaft geht es nicht mehr super. Da muss man dann schon sehr präzise sich überlegen, was lohnt sich nicht, was macht Sinn. Und da ist natürlich dieser Keine-Zeit-Aspekt einfach eine Realität. Was wir natürlich auch sehen, Kompetenzentwicklung, das ist ja was ganz Tolles. Aber wir können mit so einer Kompetenzentwicklung von Mitarbeitenden natürlich nicht direkt irgendwie einen Return on Invest messen, sondern das ist halt was ich in der Zukunft sehen werde. Aber das ist nicht was, wo ich jetzt sagen kann, okay, da habe ich jetzt eine hundertprozentige Sicherheit, dass mein Gewinn sich um 22% steigern wird, wenn ich die Maßnahme tue oder nicht. Das ist schon ein Invest in die Zukunft. Und das sind Fragen, das sind oft, vor allem in so Zeiten, wie sie aktuell da sind, einfach ein Add-on. Und dann bleibt es auf der Strecke. Und das ist halt schade, weil ich glaube, es ist ganz wichtig. Ich glaube, es ist ein elementarer Bestandteil von einem gut funktionierenden, zukunftsgerichteten Unternehmen, egal ob jetzt KMU oder Großunternehmen. Mhm.
Und kannst du mal für uns alle, die vielleicht jetzt mehr oder weniger schon über das Thema Bescheid wissen, erzählen, was ihr genau macht? Weil du hast ja vorher gesagt, du sitzt an der interessanten Schnittstelle zwischen Wissenschaft und der Forschung und dann aber auch das so in die Organisation zu bringen, dass es verständlich ist und vor allem anwendbar. Wenn wir jetzt beim Thema Kompetenzen bleiben, erstmal, was macht ihr da so genau? Was forscht ihr da so rum mit Kompetenzen? Und was sagt die Wissenschaft letztendlich? Was müssen wir denn wissen darüber?
Das ist eine sehr spannende Frage und es ist ein sehr breites Feld. Also wir
nähern uns... Das ist ja dein Job, das ganz einfach zu beantworten, ne?
Ich streng mich an, no pressure. Also was wir im Kern machen ist, wir gucken uns auf der Makroebene, das bedeutet nicht im Unternehmen selber und nicht auf der Individuenebene, also nicht von dem einzelnen Mitarbeiterin oder dem einzelnen Mitarbeiter, an, welche Kompetenzen aktuell auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland nachgefragt werden. Das ist eine ziemlich große Frage. Wie machen wir das? Wir haben das Glück, dass wir im Jahr 2026 darüber forschen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, mit KI Large Language Models, das nennt sich analytische KI, den Prozess ein bisschen zu vereinfachen. Wir werten im extrem großen Stil Stellenanzeigen systematisch aus und versuchen dadurch sichtbar zu machen, welche Kompetenzen in einer Branche oder in einer Jobfamilie, in einer Jobrolle gerade gefragt sind, welche vielleicht wachsen, das nennt sich Early Signal Detection, oder welche vielleicht auch weniger werden. Mhm. Was meine ich mit Early Signal Detection? Man kann über bestimmte Verfahren, zum Beispiel vermehrt statistisch auf Startups schauen, die sind in der Regel innovativer und schneller, was Trends angeht. Man kann schauen, welche Kompetenzen die in ihren Stellenanzeigen nachfragen und daraus abstrahieren, welche Kompetenzen denn in Zukunft relevanter werden wie die klassischen Kompetenzen. Und das ist für uns ein Benchmark-Tool, das Unternehmen dabei helfen kann, einen Vergleich herzustellen. Weil wenn ich keinen Vergleich habe, dann kann ich natürlich auch nicht wissen, wie läuft es denn gerade in der bei meinen Konkurrentinnen, in meiner Branche, was machen die denn, wen stellen die denn ein? Weil, sind wir mal ehrlich, keiner hat Zeit, 40 Millionen Stellenanzeigen zu lesen. Also ich auch nicht, ja. Würde ich mir im Traum nicht einfallen, da habe ich andere Dinge zu tun.
Ja.
Und da kann uns eben die KI helfen, das zu tun, das auszuwerten und diese Analysen zu machen, um den Unternehmen eben dann eine Möglichkeit zu geben, sich daran zu orientieren und zu schauen, welche Kompetenzen sind denn in so einer klassischen Rolle mit drinne, in so einer Jobrolle im Konstruktionsbereich, im Maschinenbau, als Personalerin, als Personaler, was brauche ich denn da für Kompetenzen? Wird es vielleicht irgendwie digitaler, gerade jetzt im Personalbereich, geht es da vielleicht auch viel dann um digitaler oder mehr um digitale Kompetenzen, wie noch vor ein paar Jahren? Und das soll den Unternehmen dann helfen und da lassen wir sie natürlich nicht alleine, weil das ist schwierig zu übersetzen, aber das soll dann helfen, genau diesen strategischen Schritt, diesen ersten strategischen Schritt in die richtige Richtung zu machen.
Mhm. Quasi zu sehen, was sagt der Markt aktuell, was sind aber auch Prognosen für die Zukunft und dann kann man das filtern nach den Jobprofilen, die ich in meiner Firma habe, verstehe ich es richtig?
Genau, also man kann gucken, jemand ist aus dem Unternehmen ausgeschieden. Jemand ist in Rente gegangen. Wir versuchen das, die Stelle nachzubesetzen. Was sind denn Kompetenzen, die aktuell in der Stellenbezeichnung gefragt werden? Was brauchen wir vielleicht intern? Und dann kann man das abgleichen und kann so die Neubesetzungen vielleicht schon ein bisschen konkreter in die richtige Richtung ziehen, in die man es braucht. Man kann das natürlich aber auch verwenden als Tool, um zu gucken, habe ich vielleicht blinde Flecken in meinem Unternehmen selber? Das nennen wir dann eine Gap-Analyse. Da guckt man dann, was ist auf dem Arbeitsmarkt gefragt und was ist im Unternehmen selber vorhanden. Und dann kann man aufgrund von den Ergebnissen tatsächlich danach dann vielleicht auch strategischer einen Lernpfad entwickeln oder sich wirklich überlegen, du hast es vorher gesagt, Amelie, kann ich vielleicht Schulungen zusammenlegen, weil mehrere Personen die gleichen Schulungen brauchen oder so. Also auch solche Sachen sind möglich. Diese internen Schulungen im Unternehmen selber, die machen wir nicht. Wir machen wirklich nur die Außenperspektive, aber dafür kann unser Tool verwendet werden.
Ja, und das ist ja dann auch diese interessante Schnittstelle, finde ich, wo wir ja zusammenarbeiten mit unserem Tool,
genau.
Skill Detective und eurem Tool Econa, wo man quasi bei euch sehen kann, was ist überhaupt gefragt an Jobprofilen, was könnte sein, was entwickelt sich in Zukunft, was sagt der Markt aktuell zum Thema, jetzt ist jemand ausgestiegen in der, was weiß ich, IT-Entwicklung oder sowas. Und mit Skill Detective kann man dann wiederum quasi das Jobprofil anlegen mit den Kompetenzen, die man dann auswählt und dann eben sehen, was verändert sich bei welcher Schulung. Wo ist vielleicht auch ein rotes Lämpchen, was angeht bei uns, weil jemand anderes auch nochmal diesen Kompetenzbedarf hat oder so, um dann quasi diese Struktur und dieses Zusammenführen von Daten aus dem ganzen Unternehmen oder aus einzelnen Teams ja zu visualisieren. Und ich finde es so cool, weil alleine da passiert diese Schnittstelle zwischen Forschung, KI und quasi praktische Anwendung, die einfach praktisch sein soll für PE-Ausbildung oder wen auch immer, die sich mit dem Thema Lernen beschäftigen. Und das ist ja das, woran du auch arbeitest. Worauf kommt es da aus deiner Sicht jetzt mal so ganz allgemein an? Du hast ja vorher schon angesprochen, man muss Dinge aus der Forschung so übersetzen, dass sie auf jeden Fall verständlich sind.
Ja.
Was sind noch so Learnings von dir aus den letzten Jahren? Weil die Theorie ist ja immer so wertvoll, aber wie ich es dann für mein individuelles Problem auf die Straße bekomme, ist ja oft dann doch schwierig, ne?
Ich glaube, es scheitert ganz oft an der Hürde, wenn Unternehmen von Forschungseinrichtungen oder von Forschungsinstituten hören, dann schreckt es erstmal ab. Ich finde es total schade, weil das wollen wir eigentlich gar nicht. Also für mich ist es immer ein großes Anliegen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und auch das, was bei den Unternehmen dann zum Problem wird, auch in Teilen unserer Forschung mit aufzunehmen. Also wir leben von unserem Austausch und davon werden unsere Forschungsideen ja auch besser. Also ich finde das ganz wichtig und deswegen freue ich mich tatsächlich auch heute im Podcast darüber zu sprechen. Ich habe das im Vorfeld euch ja auch schon gesagt, jede Wissenschaftlerin, jeder Wissenschaftler redet gerne über seine Forschungsthemen. Wir können gar nicht mehr aufhören, darüber zu sprechen, weil wir das alle wichtig finden. Ich glaube aber auch, dass es an einem anderen Punkt scheitert und ich habe es vorher schon ein bisschen angesprochen. Ich glaube, dass es, ich weiß es, der deutschen Wirtschaft geht es aktuell nicht super. Das heißt, vor allem kleine und mittelständische Unternehmen haben vielleicht auch gar nicht die Ressourcen oder das Geld, sich über so ganz große Projekte oder mit ganz großen Projekten an die Forschung, an Fraunhofer zu wenden, um das vielleicht anzugehen. Und ich glaube, das ist eine große Hürde, die hören wir auch oft. Was machen wir denn, wenn wir dafür eigentlich gar kein Geld haben, uns mit sowas zu beschäftigen? Weil klar, für umsonst können wir unsere Forschung nicht anbieten. Aber es gibt sehr viele niedrigschwellige Formate und das ist das, was ich vorher auch mit dieser Übersetzungsleistung gemeint habe, die genau dafür entwickelt werden, dass man eben nicht mit so einem 4-Jahres-Projekt und x-tausend Euro anfängt, sondern mit einem kleinen 6-wöchigen gemeinsamen Projekt, wo man mal hinschaut und sich anschaut, was braucht es denn? Und dann setzt man Prioritäten. Man guckt nicht alle Rollen auf einmal an, man überlegt sich nicht das komplette Unternehmen auf einmal, sondern man fängt da an, wo der Wandel am stärksten vielleicht auch spürbar ist. Und dann ist es meistens so, dass im Unternehmen selber der Stein zum Rollen gebracht wird und dann dass die Mitarbeitenden, und das merken wir auch ganz oft, die haben richtig Bock. Die haben Bock, da was zu machen und die haben auch Bock, eigeninitiativ sich dann da einzubringen und vielleicht auch ohne uns diesen Stein weiter am Rollen zu behalten. Und damit ist die höchste Hürde schon getan. Und damit hat man quasi schon was geschafft.
Ja, weißt du, das macht gerade voll Sinn mit irgendwas, was du am Anfang gesagt hast. Ich habe hier ein bisschen mitgeschrieben zum Thema Kontrollverlust. Weil ich glaube, gerade jetzt, also nur Beispiel KI, fast egal, welche Abteilung und was für ein Unternehmen, aber es macht die Menschen unglaublich nervös. Es gibt viele, also es gibt, glaube ich, überall so innovationsliebende Menschen, die sagen, geil, endlich was total Neues, das probieren wir jetzt alles aus, das ist super wichtig, das machen wir alles sofort und viel. Und dann gibt es auch einen großen Teil an Menschen, die nicht unbedingt dagegen sind, aber die erstmal skeptisch sind oder denken, ja, aber was bedeutet das jetzt? Klar, die einen denken, verliere ich meinen Job, auch mit Recht teilweise, oder auch, wie verändert sich mein Job, was muss ich jetzt können? Und ich glaube, das Problem ist gar nicht, dass die nicht offen sind dafür, sondern dass es nicht greifbar ist. Und das ist das Thema Kontrollverlust. Ich weiß nicht, was es bedeutet und es kann mir auch niemand sagen, weil die Welt ist so schnell im Wandel. Ja, es gibt Vermutungen und heute steht in der Zeitung das und in 3 Wochen steht das Gegenteil dazu drin als These. Aber ich finde, wenn man euer Tool oder eure Beratung oder was auch immer, du hast jetzt von einem 6-Wochen-Workshop beispielsweise gesprochen oder einer 6-wöchigen Begleitung, sich das mal anschaut, dann gibt es vielleicht auch Zuversicht oder wieder das Gefühl von Kontrolle oder strategischer Arbeit so ein bisschen zurück. Ah, okay, was heißt das jetzt wirklich genau? Wo kann denn KI vielleicht was abnehmen oder welche Kompetenzen brauchen wir, um dann wieder mehr handlungsfähig zu sein? Ist das richtig?
Das ist genau richtig. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist man gibt den Leuten ein Framework, in dem sie sich erstmal orientieren können, das sie auf ihr Unternehmen anwenden können, weil natürlich weiß eine Personalentwicklerin, ein Personalentwickler oder eine Geschäftsführerin, Geschäftsführer viel, viel besser als ich oder du das jetzt einschätzen könnten, was im Unternehmen gebraucht wird. Aber wenn wir einen Rahmen geben oder ein Gerüst, in dem sich diese Unterhaltung zu einem Thema eben abspielen kann, dann ist damit schon richtig viel gewonnen. Und dann habe ich ihnen ein bisschen Agency zurückgegeben. Dann fühlt sich nicht mehr alles so schlimm und so viel an, sondern es ist one step at a time. Ein großes Problem lässt sich nie als großes Problem lösen, sondern man macht da kleinere Probleme draus und dann löst man diese kleineren Probleme und plötzlich sind es gar nicht mehr so viele Probleme, die man hat, weil ganz viel natürlich auch abhängig voneinander ist. Also wenn ich mir angeschaut habe, was der Arbeitsmarkt braucht, welche Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt gerade gefragt werden, in dem Gespräch fällt den meisten Leuten schon ein, oh ja, stimmt, sowas machen wir ja auch. Dann könnten wir ja auch mal das und vielleicht das und das Training uns überlegen oder KI vielleicht erstmal in die Richtung Prompt Engineering, dann haben wir da schon eine gute Grundlage, dann ergeben sich die anderen Dinge von alleine. Solche Gespräche sind dann das, was eigentlich zu einer Lösung führt. Und da haben wir gar nicht mehr so viel mit zu tun. Das ist dann ganz oft ist es wirklich nur die Leute ganz am Anfang an die Hand nehmen. Ja. Und Personalentwicklerinnen, Personalentwickler oder die Leute, die sich mit diesen Themen beschäftigen, die sind richtig schlau. Die brauchen nur so einen kleinen Stups. Und dann läuft es schon.
Ein bisschen Handwerkszeug.
Ja, ja, genau. Genau.
Ja, cool. Mhm. Voll gut. Ja, das klingt auf jeden Fall so, als wäre es auch, wie soll ich sagen, es ist gerade so ein schwieriger Moment, finde ich, weil, also ich bin ja selber auch Geschäftsführerin, man muss einerseits gucken, dass man diese wirtschaftlich schwierigen Jahre gut rumbekommt und dass alles weiter wachsen kann oder zumindest so gut bleibt, wie es ist. Und gleichzeitig, wenn man aber dann zu doll ins Einsparen geht und eben gar nicht mehr ins Risiko oder irgendwie nichts mehr investiert für die Zukunft, und das zu einer Zeit, wo sich so viel verändert, ist natürlich fatal. Das geht nicht. Ja. Also, und aber da diese Balance zu finden, ist schwer, dann auch richtig zu priorisieren. Und ich glaube aber, dass wir an dem Thema nun eben einfach nicht vorbeikommen, weil wenn wir jetzt sagen, lalala, jetzt machen wir halt kein Training mehr und schauen nicht auf Kompetenzen und vor allem nicht auf die wir in Zukunft brauchen, dann verschlimmert sich das Ganze halt nur.
Das ist leider wirklich so. Umso wichtiger finde ich es auch, dass niederschwelligere Formate einfach verwendet werden. Also wir sitzen hier gerade zusammen in einem Podcast und reden über die strategische Notwendigkeit von Kompetenzentwicklung. Bei uns am Fraunhofer IAB, wir bieten ganz viele kostenlose Webinare an, um eben auch Personen, die vielleicht wirklich gerade keine finanziellen Ressourcen haben, trotzdem an den Themen zu behalten, dass die sich eben trotzdem mit diesen Themen auseinandersetzen können, auch wenn vielleicht die finanzielle Lage gerade nicht da ist. Und dann findet man einen Weg. Also Forschungseinrichtungen wie Fraunhofer, wie am Fraunhofer IAB, wir können da eine Rolle spielen und wir können da auch zusammen mit Unternehmen oder wir versuchen das auch immer zusammen mit Unternehmen Lösungen zu finden, die passen, die ins finanzielle Budget passen. Wir unterstützen da auch gerne. Man kann da auch immer gucken, gibt es vielleicht eine finanzielle Förderung vom Land oder vom Bund für bestimmte Ideen? Und gute Ideen können immer verfolgt werden. Und das ist in der Kompetenzentwicklung so, das ist in der strategischen Ausrichtung so, das ist auch in der Transformation von Organisationen der Fall. Ich glaube, das Schlechteste, was man machen kann, ist nichts machen. Gespräch suchen oder sich austauschen mit Wissenschaftlerinnen, mit Wissenschaftlern, mit Praktikerinnen, wie jetzt bei euch, Amelie, das ist der richtige Weg, glaube ich.
Und du hast ja vorher gesagt, das fand ich ganz interessant, weil ich einfach auch richtig wenig darüber weiß, dass man mit Forschungsfragen auf euch wiederum zukommen kann. Und wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe eine Frage, die für mein Unternehmen relevant ist und ihr Vorstand für mich?
Nee, also für würde ich jetzt nicht sagen, aber mit.
Wie läuft sowas ab?
Schön wäre es. Ganz einfach. Also wenn ein Unternehmen eine Frage zu, ich bleibe jetzt mal bei unserem Podcast-Thema, zur strategischen Kompetenzentwicklung hat. Unternehmen kommt zu uns und sagt, hey, ich will ein neues Geschäftsfeld aufbauen, ich habe da die und die Frage, könnt ihr mich da unterstützen? Und dann überlege ich mir, okay, liegt das in meiner Kompetenz? Also kann ich das? Als Wissenschaftlerin hat man da ja eine gewisse Integrität. Oder ist das vielleicht eine Kollegin von mir, die sich mit dem Thema viel besser auskennt als ich? Und dann geht man ins Gespräch mit den Personen. Und dann kommt es drauf an, ist finanzielles Budget für so eine Forschungsaufgabe da oder nicht? Können wir das über bestimmte öffentliche Aufträge, die wir haben, vielleicht sogar schon abdenken? Haben wir die Möglichkeit, uns auf eine Landesförderung zu bewerben? Es gibt gerade zum Beispiel vom die sogenannten Quick-Checks, die vom Land Baden-Württemberg finanziert werden. Da kann man eine kleine Idee von einem Unternehmen zusammen mit einem Fraunhofer-Institut mal durchdenken und überlegen, würde das funktionieren? Macht es vielleicht Sinn, sowas weiter zu verfolgen? Und wenn man die Frage mit Ja beantwortet, weil man so eine Machbarkeitsanalyse zum Beispiel gemacht hat, dann kann man im Anschluss sich überlegen, okay, was brauchen wir dafür? Und auch dafür gibt es dann finanzielle Förderung vom Land. Und dann kann man zusammen mit Fraunhofer eine eigene Frage beforschen und analysieren. Und wir haben da immer Lust drauf, uns freut sowas. Wenn von Unternehmen Ideen kommen, wir denken, ja natürlich, das ist das, was die Praxis braucht.
Cool.
Und dann setzen wir uns da zusammen hin und finden eine Lösung.
Ja, und das ist ja auch das, was du vorher sagtest, die Wissenschaft sollte ja nicht nur forschen, was sie halt alle so richtig spannend finden, sondern das, was ja dann nachher auch quasi für die Wirtschaft oder wen auch immer relevant ist. Und das, da gibt sich so schön, also ich finde, das ist so eine schöne Win-Win-Situation, dass ihr die relevanten Dinge beforscht, die Menschen auch wirklich oder Unternehmen wirklich beschäftigen und die Unternehmen vielleicht im besten Fall eine Frage bekommen. Ich habe jetzt auf jeden Fall einen nächsten Punkt für meine Lebensliste. Wie nennt man das nochmal? Also ich fände es so cool, wenn mal jemand was für mich oder mit mir erforschen würde. Ich bin nicht so der wissenschaftliche Typ, aber das gefällt mir dann, wenn Daten für mich aufbereitet werden und ich danach mehr weiß.
Amelie, wir sprechen nach dem Podcast mal über deine Ideen, die du hast. Ich glaube, da könnten ein paar richtig coole Forschungsfragen rauskommen. Dafür sind ja dann wir da. Ich könnte den lieben langen Tag nur Daten analysieren und so aufbereiten, dass es... dass die Unternehmen oder die Personen, die mir da zuhören, was damit anfangen können. Das ist meine große Freude, die ich damit habe.
Wie gut, dass Menschen so verschieden sind, oder? Es ist immer
ja, finde ich auch.
Jetzt habe ich noch mal eine Frage. Wir waren jetzt ja schon mal ein bisschen so beim Thema Finanzieren, Finanzierbarkeit, Machbarkeit und sowas. Und du hast ganz am Anfang auch was über den ROI gesagt. Also wie viel, also ist das überhaupt messbar, was ich da investiert habe? Was kommt dabei rum sozusagen? Finde ich beim Thema Lernen und Kompetenzentwicklung auch immer wieder ein sehr schwieriges Thema. Viele sagen so, ja klar, das braucht man heute, das ist super wichtig. Ich würde das auch unterschreiben. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich immer machbar ist und auch wie dolle man quasi das Image des Lernens verhaut, wenn es nur noch um Investment und auszahlbarer Gewinn geht. Weißt du, ich übertreibe es ein bisschen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. So, was ist deine Haltung oder auch Erfahrungswerte von dir dazu?
Ich könnte...
Sollen wir nochmal eine neue Folge dazu aufmachen?
Es ist tatsächlich, man könnte da viel drüber sprechen. Mhm. Ich glaube tatsächlich, der ROI wird sichtbar, wenn es nicht schief geht. Ich glaube, man weiß dann, dass man richtig investiert hat, wenn eben keine Probleme auftauchen. Und das wird dann meistens nicht mal als Erfolg gewertet, sondern wir haben nur die Ziele erreicht. Aber... ganz häufig ist, wenn ich eben nicht in Kompetenzen investiere, wenn ich nicht diesen Zukunftsblick, den Zukunftsblick habe oder mich mit, also wenn wir jetzt wieder an Ikona denken, wenn ich eben nicht das große Ganze betrachte oder mich damit auseinandersetze, dann dauert mein Transformationsvorhaben einfach länger und dann habe ich Ärger in der Belegschaft, weil die sind natürlich genervt, dass es nicht klappt und daran merke ich, wenn ich das nicht habe, dass ich einen guten ROI habe. Aber das wird meistens dann ja nicht so gesehen, weil solche Sachen werden ja nicht meistens nicht so gefeiert, wie sie gefeiert werden sollten. Und ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, bei Kompetenzen und bei Lernen und bei Weiterbildung darf man nicht nur auf den ROI schauen. Ich glaube, das ist eine kurzfristige Sichtweise auf die Dinge, die uns im Lernbereich nicht weiterbringt, weil wir wissen alle nicht, was wir in der Zukunft brauchen.
Na, und, du schon, du hast doch dazu geforscht.
Ja, aber also eine Glaskugel habe ich auch nicht. Ich kann nicht, ich weiß nicht, was in 10, 15 Jahren passieren wird. Ich kann es vielleicht ein bisschen besser antizipieren und kann Weichen legen, damit ein Unternehmen sich besser auf diese Veränderungen vorbereiten kann, aber zu 100% wissen können, dass auch die besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Welt leider nicht schön wär's, dann wären, glaube ich, alle reich.
Aber das habe ich auch mal gelernt. Die richtig guten Wissenschaftler geben immer zu, dass sie nicht alles wissen.
Ja, und da sind wir sehr ehrlich.
Ja, ist ja auch richtig so, weil sonst wird es irgendwann auch, da merkt man, dass viel Marketing oder Vertrieb im Spiel ist. Aber nochmal eine Frage zum ROI, weil ich glaube, also ich ticke da ganz ähnlich wie du, trotzdem kenne ich aus der Erfahrung von vielen unserer KundInnen, dass sie es halt brauchen, zum Beispiel ums Management zu überzeugen, um Budget für irgendwas zu kriegen. Ja, leider, weil halt zum Beispiel Ausbildung oder teilweise auch Weiterbildung immer nur als Kostenfaktor gesehen wird und noch nicht mal in manchen Unternehmen noch nicht mal Arbeitszeit ist und so. Und dann hilft es natürlich total, da bin ich auch voll dabei zu sagen, ja, sobald man Zahlen, Daten, Fakten hat, lässt sich ein Management halt auch besser überzeugen. Und ganz ehrlich, seit ich die Rolle bei CLC auch Richtung Geschäftsführung gewechselt habe, verstehe ich es auch besser, warum. Ja, klar, weil du halt schnell entscheiden musst als Management und weil Zahlen halt nur mal helfen oder Daten. Aber glaubst du, also inwiefern ist es trotzdem vielleicht möglich, mal anzufangen, Dinge messbar zu machen, wenn wir jetzt beim Thema Kompetenzen und Lernen bleiben? Also, oder seid ihr da gar nicht so dran mit euren Forschungsfragen oder euren Erfahrungswerten?
Ich glaube, bestimmte Dinge kann man messbar machen. Im Unternehmen selber sind wir da tatsächlich nicht die Expertinnen und Experten dafür. Wir gucken uns tatsächlich eher die Außenwelt im Unternehmen an. Man kann aber, und ich gebe dir recht, dieser Argumentationsaspekt ist ein ganz großer. Man kann natürlich sagen, wenn ich mich nicht strategisch mit dem Kompetenzmanagement oder der Kompetenzentwicklung beschäftige, dann verpulvere ich ganz viel Geld für Weiterbildungen, die vielleicht überhaupt gar nicht zielgerichtet sind. Also wir drehen den Spieß um, wir gehen nicht über den Return on Invest, sondern wir gehen über den Invest. Weiterbildungen sind ein sehr großer Teil von Investment in Unternehmen. Also wir machen viele Weiterbildungen und die bringen ganz oft was und die sind aber ganz oft einfach zufällig gewählt. Und wenn ich aber als Argument mit reinbringe, hey, durch diese Toolnutzung, durch diesen Blick nach außen, durch die Analyse vom Arbeitsmarkt, habe ich die Möglichkeit, viel genauer zu bestimmen, welche Kompetenzen denn gebraucht werden, dann ist der Invest kleiner oder zielgerichteter und besser für mein Unternehmen. Und dann wird vielleicht auch der Return on Invest messbarer, aber nicht als Gewinnmaximierung, sondern vielleicht auch als Mitarbeiterzufriedenheit. Das ist auch ein Return on Invest. Also wenn ich meine Mitarbeitenden halten kann oder ein positives Klima in meiner Belegschaft habe, dann ist das ein ganz großer Pluspunkt für ein Unternehmen. Ich habe weniger Turnover, ich habe eine größere Bereitschaft in der Belegschaft, auch Transformationen mitzugehen und mitzugestalten. Und da kann natürlich eine zielgerichtete Kompetenzentwicklung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein ganz großer Aspekt davon sein.
Ja, voll. Und die Jobrollen verändern sich ja immer wieder weiter, haben wir ja gehabt. Das heißt,
ja.
Vielleicht brauche ich weniger Neueinstellungen, weil ich schon wusste quasi, was wird da ungefähr auf uns zukommen, wen stellen wir denn jetzt ein. Aber dann auch, also wir plädieren ja auch immer so ganz stark halt das Thema Selbstlernkompetenz und Lernkultur auch in den Vordergrund zu stellen, damit die Leute halt wissen, wie kann ich mir vielleicht selbst auch mal was schnell aneignen oder ist auch überhaupt die Struktur, die Prozesse, der Raum dafür da, wenn sich mein Stellenprofil oder die Anforderungen an mein Kompetenzprofil eben nun mal verändern, ja. Und dann auch, du hast das Klima genannt, das auch so zu beeinflussen, dass die Leute Lust darauf haben und nicht super frustriert sind und gar keinen Bock mehr haben, in sich selbst oder in die Firma zu investieren, ja.
Total. Ich glaube, der Raum ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also wenn ich meinen Mitarbeitenden den Raum und die Möglichkeit gebe, auch ihre eigenen Ideen und Sichtweisen einzubringen, und das mache ich, indem ich ihnen die Möglichkeit gebe, sich weiterzuentwickeln, weiterzubilden, ohne sie da alleine stehen zu lassen. Niemand, kein Mitarbeiter, keine Mitarbeiterin will im Regen stehen gelassen werden und sich selber irgendwie vielleicht Weiterbildungen zusammensuchen, sondern wenn da eine Vision da ist von oben, eine Strategie, und meine Mitarbeitenden kennen diese Strategie und wissen, worauf es ankommt und dass sie wichtig sind für diese Strategie, dann haben sie auch Lust, das mitzutragen und sich in die Richtung zu entwickeln, die es braucht, damit das Unternehmen erfolgreich bleibt. Und das hat viel mit Selbstlernkompetenz zu tun und mit intrinsischer Motivation. Und intrinsische Motivation kann ich niemandem aufzwängen. Das muss, wie das Wort intrinsisch schon sagt, von innen kommen.
Ja. Dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich fand, das war jetzt auch ein schönes Abschlusswort zu dem Thema. Jetzt würde mich aber noch von dir interessieren, was lernst du denn gerade, was du vielleicht noch gar nicht so gut kannst?
Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Ich habe letztes Jahr den ersten Teil von einer Product Owner Weiterbildung gemacht und habe mir für dieses Jahr vorgenommen, den zweiten Teil zu machen, um Produktentwicklungen noch strategischer anzugehen. Das ist das, was ich beruflich gerade lerne, was ich bisher noch nicht so gut kann oder wo ich vielleicht selber auch denke, was ich noch nicht so gut kann. Und privat lerne ich gerade wieder Rollerskaten. Ich habe mir vorgenommen, einen neuen Sport anzufangen und ich habe mit 15 oder 16 das letzte Mal stand ich auf Rollschuhen und ich habe beschlossen, dass ich das jetzt wieder machen will, weil man muss sich ja selber auch mal nicht nur bei der Arbeit herausfordern und ich habe beschlossen, das ist was, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe, was ich auch nicht weiß, ob ich das überhaupt noch kann, aber das ist meine Herausforderung. Das will ich wieder lernen und mich da irgendwie vielleicht manchmal hinfallen. Die Knie werden aufgeschürft sein, aber da habe ich was Neues auch im Privaten wieder gelernt.
Sehr schön. Wir sind ja bei Vernetzungsgefährdet hier im Podcast und deswegen würde mich abschließend noch interessieren, was ist deine Einschätzung, welche Rolle spielt denn Vernetzung für Unternehmen oder welche Chancen bieten sie vielleicht manchmal auch, um auf Veränderungen schneller und angemessen reagieren zu können?
Das ist A und O. Ein Unternehmen schafft es nicht alleine, solche komplexen Fragen zu beantworten. Wir lernen immer von den Erfahrungen von anderen Menschen. Wir lernen immer vom Austausch, egal wie der auch sein mag, sei es eine Community of Practice im Bereich Nachhaltigkeit, die wir bei Fraunhofer selber auch gerade aufbauen, weil wir eben gemerkt haben, das ist total wichtig. Da lernen die Unternehmen davon, die lernen voneinander, indem sie offen über ihre Probleme sprechen und Dinge mitnehmen, an die sie selber vielleicht nie gedacht hätten. Deswegen auf jeden Fall, das ist das Wichtigste, was man machen kann, sich mit anderen Unternehmen zu vernetzen.
Sehr cool. Dann vielen Dank für all die wissenschaftlich sehr gut praxisnah aufbereiteten Infos, Katrin, und das tolle Gespräch mit dir.
Vielen lieben Dank, Amelie. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.